Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Unsere Themen: In Italien herrscht der Covid-19-Notstand, aber die Architekturbiennale in Venedig hält an einer Eröffnung im Mai fest. Heute Abend hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Die Journalistin Melina Borczak begeht ihn in Sarajevo und sagt uns, warum er für Muslime so wichtig ist. Wir kommentieren die Ernennung des Niederländers Hein Mulders zum neuen Intendanten der Kölner Oper und tauchen ein in die schillernde Welt der Underground-Modedesignerin. Claudia Skoda in Berlin bekommt sie eine umfassende Einzelausstellung. Die Architekturbiennale in Venedig ist und bleibt die weltweit wichtigste Ausstellung, die den aktuellen Stand der Baukunst spiegelt, idealiter jedenfalls. Und so gesehen versteht man, dass auch ihrem Chefkurator Hashim Sarkis daran liegt, die Biennale am 22. Mai zu öffnen. Nicht nur digital, sondern ganz altmodisch analog. Man soll sie sich erlaufen können. Bei der Online-Pressekonferenz wurde das heute bekannt gegeben. In Italien herrscht Corona-Notstand und bis Ende des Monats sollen in Venedig alle Museen und Kirchen geschlossen bleiben. Es ist still in der Stadt. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich am frühen Nachmittag die Pressekonferenz angeschaut. Wie will Hashim Sarkis die mehrmonatige Veranstaltung denn praktisch durchführen?
Ja, also so ganz klar wurde das auch nicht. Also es war klar auch bei dieser Veranstaltung, dass das derzeitig noch eine ziemlich surreale Idee ist. Also selbst die Veranstaltung war in dem Sinne sehr surreal, weil sie war nur online und wahnsinnig kurz. Also Sarkis hat alleine geredet und dann war es plötzlich zu Ende. Und zwar wirklich so völlig abgeschnitten. Was aber schon mal klar wurde, war, dass man über die Besucherorganisation derzeit noch gar nichts sagen kann. Kein Mensch weiß, wie die Welt in 5 Wochen aussieht, was die Pandemielage angeht. Aber die ganze inhaltliche Organisation, die hat derzeit immer noch eben 2 große Beine. Das eine sind die analogen Ausstellungen, die ganz klassisch stattfinden werden in den Biennale-Gärten, im Arsenal und vor allem in den vielen Standorten innerhalb der Stadt, die ja sehr, sehr verstreut sind. Und dann gibt es parallel dazu die Internetdarstellung. Das heißt, alle diese Ausstellungen sollen im Internet vorgeführt werden. Dazu die gesamten Seitenveranstaltungen, und es sind sehr, sehr viele, es ist ein ganz dickes Programm inzwischen geworden, die ganzen Seitenveranstaltungen, die sollen auch alle online stattfinden. Das heißt, es wird eine unglaubliche Möglichkeit geben, die es bis jetzt noch nie gegeben hat, an der Architekturbiennale weltweit teilzunehmen. Das hat Sarkis letztes Jahr schon angekündigt, muss man dazu sagen, oder vor 2 Jahren, als er berufen wurde. Aber jetzt sind wir natürlich alle an diese Methoden gewöhnt. Das heißt, es kann eventuell tatsächlich funktionieren.
Diese starken Internetangebote könnten die Architekturbiennale ja verändern, denn die Ausstellungen sind von egal wo abrufbar. Will man das?
Also Sarkis will es auf jeden Fall. Er verkauft es auch, das ist eine Methode, um die Architekturausstellung demokratischer werden zu lassen, um mehr Leute daran teilhaben zu lassen, die ja im Normalfall nicht nach Venedig reisen können. Das ist zwar eine Ausstellung, wo viele tausend Leute hinkommen, um diese tollen Ausstellungen zu sehen, aber im Normalfall ist da eben doch die Rezeption auf die Kataloge beschränkt, wenn man dann in die Bibliotheken gehen kann oder auf ein paar kleine Filmchen oder eben auf die Zeitungsberichte letztlich und die Radioberichte. Das wird sich bei dieser Architekturbiennale zweifellos sehr, sehr ändern. Das fängt damit an, dass er seine eigene Hauptausstellung in dem großen früheren Padiglione Italia völlig öffnet. Das heißt, schon der Aufbau der Ausstellung selber wird online gezeigt werden weltweit. Das gab es bis jetzt überhaupt noch nie. Um diese Hauptausstellung wurde immer ein Riesengewese gemacht, dass man die auf keinen Fall sehen darf. Also da musste man vorher unterschreiben. Alle möglichen Strafandrohungen gab es, wenn man vorher reinkam. Das wird jetzt einfach mal völlig aufgelöst. Und das ist natürlich schon eine Öffnung, die es bis jetzt in dieser Form nicht gab. Die Architekturbiennale war ja in ganz wesentlichen Teilen, vor allem in diesen Symposien, eine Veranstaltung von Fachleuten, eine sehr elitäre Angelegenheit von Menschen, die sich leisten konnten, auch 3 oder 4 Mal pro Jahr nach Venedig zu fahren. Und das wird jetzt wirklich aufgebrochen.
Könnte denn die Online-Ausrichtung die Zukunft der Biennale nachhaltig bestimmen?
Ich glaube eigentlich nicht. Also das die Sache mit dem Online jetzt wichtig wird und zentral wird, das sieht man ja international bei allen großen Ausstellungen, bei allen Symposien. Also morgen wird wieder eine Tagung in Berlin stattfinden, an der ich selber teilnehme, nur über Online. Ich werde die Leute nie sehen in dem Sinne. Ja? Da haben wir uns jetzt dran gewöhnt. Das ist nichts so Besonderes. Aber Ausstellungen werden trotzdem sehr stabil bleiben. Einfach erstens deswegen, weil sie so handhabbar sind. Also da kann man wirklich direkt was erleben. Und das ist eben durch kein Online-Erlebnis in irgendeiner Form zu ersetzen. Das Zweite ist, was nie übersehen darf, Ausstellungen wie dieser sind informelle Treffpunkte der Fachleute. Das heißt, da trifft man sich eben zwischen den vielen Veranstaltungen und verabredet dort, was man neu machen kann, welche neuen Tendenzen es gibt, guckt sich an, was so läuft. Und das ist auch informell viel besser zu machen auf jeden Fall als im Internet. Und nicht zuletzt ist es eine ganz zentrale für die Stadt Venedig. Die Wirtschaft der Stadt ist völlig angewiesen auf Touristen, die länger bleiben. Architekturtouristen bleiben länger, Messetouristen ja generell auch, geben sehr viel Geld in der Stadt aus, in den Hotels, fürs Essen, für den Transport etc. Die sind viel wichtiger als die berühmten Kreuzfahrttouristen zum Beispiel für die Ökonomie von Venedig. Und Venedig würde sich sehr schnell fragen, wenn das sich Ganze jetzt verabschiedet ins Internet, warum finanzieren wir eigentlich diese teure Ausstellung, wenn wir nichts davon haben? Das heißt, ich glaube, das wird noch sehr lange eine physische Angelegenheit zu bleiben, die sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn es zweifellos so ist, dass für ärmere Länder beispielsweise die reine Online-Präsentation eine Riesenchance sein könnte.
Nein, nun haben aber viele inzwischen doch genug davon, Veranstaltungen im Stream zu sehen. Die Pandemie, die vieles neu ordnet und auch vieles zum Verschwinden bringt. Welche Rolle spielt die in der Biennale 2021?
Also das war echt der Hammer heute bei der Veranstaltung Mentansakis, überhaupt keine. Man zieht eigentlich das Programm von 2020 durch, das letztes Jahr verschoben wurde, was ja auch wirklich ein relevantes Programm war mit Nachhaltigkeit, mit dem ganzen Thema Klimawandel, mit Migration. Die Victoria and Albert Museum, das ist ein großartiges Museum, ist normalerweise super aktuell. Die zeigen jetzt eine Ausstellung über Moscheen in London, was ein wirklich spannendes Thema ist, nämlich wie verbinden sich Immigrationskulturen und autochthone Kulturen miteinander. Fragt man sich, ob das jetzt wirklich das aktuellste Thema ist. Selbst beim deutschen Pavillon fragt man sich inzwischen, der ja eine ganz spannende Idee hatte, nämlich wir gucken aus den Jahren 2035 rückwärts auf das Jahr 2020, nehmen an, das war vor Covid geplant, dass 2020 eine Riesenkatastrophe passiert und dann wird die Welt irgendwie doch besser werden. Nicht? Das war ein ganz fortschrittsoptimistische Veranstaltung. Und da weiß ich auch nicht, wie das jetzt wirklich genau aussehen wird. Aber auch dieses Programm wird offensichtlich einfach durchgezogen. Und das ist schon phänomenal, muss ich sagen, dass diese ganze Architekturbiennale wie so eine Art Parallelwelt funktionieren soll, vielleicht auch funktionieren will.
Und Nikolaus Bernau, werden Sie nach Venedig reisen?
Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall versuchen, in irgendeiner Form mal sehen, wie das möglich ist. Es sind ja noch 5 Wochen hin. Kein Mensch weiß, wie dann die Welt aussieht. Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Ausstellung, weil die Themen der Architekturbiennale, wie sie für 2020 geplant waren, die haben sich ja alle nicht erledigt. Das große, überwältigende Thema für alle unsere künftige Zukunft ist, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Nicht, wie gehen wir mit Pandemien um? Pandemien kommen und gehen. Aber der Klimawandel, der bleibt leider. Und das heißt, das wird das große Thema bleiben. Und da dürfte diese Architekturbiennale, selbst wenn sie auf das aktuellste Thema wenig Rücksicht nimmt, voraussichtlich doch einiges zu sagen haben.
Trotz der Pandemie, die in den nächsten Monaten vielleicht etwas besser beherrscht, aber nicht überwunden sein wird, hält Venedig an der Eröffnung der Architekturbiennale fest. Danke für die Informationen an Nikolaus Bernau. Die Christen, ob praktizierend oder nicht, bilden die Mehrheit in diesem Land und deshalb wird über die großen Feiertage wie Weihnachten und Ostern gern und viel geredet. Auch darüber, wie schwer es ist, in der Pandemie auf das Treffen von nahen Menschen oder einfach Freunden zu verzichten, mit denen man die Feste teilen möchte. Das jüdische Pesachfest ist vor einer Woche zu Ende gegangen und heute Abend hat nun für Muslime zum zweiten Mal in Folge unter besonderen Umständen der Fastenmonat Ramadan begann. Melina Borjak ist freie Journalistin. Sie wurde in Bosnien geboren, ist Muslima und lebt seit 5 Jahren in Deutschland. Am Abend habe ich sie aber in Sarajevo bei ihrer Familie erreicht. Guten Abend, Frau Borjak.
Guten Abend.
Wie bereiten sich muslimische Familien auf Ramadan mit all den Geboten und Einschränkungen, die derzeit gelten, auf das Fasten vor?
Also dieses Jahr wie letztes gibt es viel weniger Vorbereitungen, weil eigentlich nur ein bisschen eingekauft muss und ein bisschen die eigene Wohnung oder das eigene Haus dekoriert. Ansonsten gäbe es natürlich sehr, sehr viele Vorbereitungen, weil jeden Tag, jeden Abend neue Menschen, Freunde, Familie zum Fastenbrechen eingeladen werden. Aber durch die Pandemie fällt das ja weg, sodass es eigentlich eine eher ruhige Zeit wird dieses Jahr.
Warum ist denn der Ramadan überhaupt ein so beliebtes muslimisches Fest?
Der Ramadan ist das Highlight des muslimischen Kalenders und Jahres. Und wir freuen uns wirklich jedes Jahr, dass wir irgendwie von dieser schnellen, manchmal so überlastenden Welt ein bisschen Pause bekommen, dass wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Und der Ramadan ist eine der 5 Säulen des Islam. Und da gibt es noch eine Säule, die auch zu dieser Zeit besonders wichtig ist, und das ist Spenden. Diese 2 Dinge fallen zusammen durch die Kombination, dass wir im Ramadan merken, wie schwer es ist, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Und dann auch merken, wie glücklich wir sind, dass wir diese Dinge haben und dass wir ansonsten nicht auf sie verzichten müssen. Und wenn man irgendwie so einen Monat lang Hunger spürt, was wir eigentlich in unserer Wohlstandswelt sonst nicht spüren, ne, weil wir immer Snacks zur Hand haben, wenn wir das dann einen Monat lang durchmachen, Hunger und Durst spüren, dann spenden wir am Ende des Monats viel mehr Geld an Bedürftige, als wir es sonst machen würden. Und das ist eigentlich, finde ich, eine der schönsten Sachen an islamischen Traditionen.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, Sie erleben diese Zeit wirklich als durch und durch erfüllt, als etwas sehr Schönes.
Ja, Ramadan ist wirklich für Muslime das Highlight, weil bei uns in den mehrheitlich muslimischen Ländern ist ja auch alles schön dekoriert. Es ist eine besondere Zeit. Es liegt der Duft von besonderen Ramadan-Gerichten in der Luft. Und es gibt immer so etwas, worauf man sich freuen kann, weil dieser Kontrast zwischen so tagsüber auf Dinge verzichten und dann am Abend so richtig loslegen und essen und mit Freunden Spaß haben und so. Das macht dann diese Abende noch schöner, als wenn wir den ganzen Tag über uns, ich sag mal, normal verhalten hätten. Und der Ramadan ist auch so ein Monat, in dem wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren und so ein bisschen auch reflektieren, was wir in unserem Leben möchten, in dem es auch wirklich wichtige Nächte gibt, wie zum Beispiel Laylatul Qadr. Das ist eine Nacht, die ist wichtiger als 1000 Monate. Da wird unser Schicksal fürs nächste Jahr verschrieben sozusagen. Und da freuen wir uns immer drauf. Das sind wirklich schöne Anlässe.
Während des Fastenmonats, während der 29 oder 30 Tage, wird auch der Koran komplett gelesen. Kann man Ramadan nur begehen, wenn man gläubig ist? Oder geht das auch für nicht religiöse Menschen, die halt nur in Anführungszeichen muslimisch erzogen worden sind, aber vielleicht nicht mehr praktizieren?
Ja, natürlich. Also es ist eine der Dinge, die mich manchmal nerven in der nicht-muslimischen Sicht von Islam, dass Leute denken, dass alle muslimischen Menschen so super religiös wären. Aber es gibt, genauso wie es Christen gibt, die nur an Gott denken, wenn sie mal in einem brennenden Flugzeug sind oder wenn mal Weihnachten ist. Das gibt es auch bei Muslimen. Es gibt auch muslimische Menschen, die, ich sag mal, kulturell muslimisch sind, die die Feiertage mitmachen und der ganzen Ramadan-Atmosphäre freuen, obwohl sie vielleicht nicht selbst so gläubig sind. Da zählt das Fasten vielleicht nicht so wirklich, denn bei islamischen Gesetzen und Prinzipien zählen wirklich immer die Absichten. Also man muss auch morgens aufstehen und wirklich sagen, ich beabsichtige heute zu fasten und wirklich auch den Glaubensaspekt mit drin haben. Wenn man nur hungert, dann zählt es leider nicht. Aber all die anderen Dinge, Fastenbrechen und so weiter, können natürlich alle mitmachen. Auch Nicht-Muslime sind herzlich dazu eingeladen. Und das ist etwas, woran sich dann auch Menschen, die nicht so gläubig sind, erfreuen können.
Während des Fastens sind zwischen Sonnenaufgang und Untergang das Essen, Trinken und Sex tabu. Grundbedürfnisse werden radikal unterdrückt. Gibt es noch mehr, was Muslime sich in dieser Zeit versagen?
Ja, also zum Beispiel, man sollte nicht wütend sein, fluchen. Man sollte irgendwie so auf irgendwelche Exzesse verzichten. Also egal, ob das jetzt ganz viel Shopping ist oder ganz wilde Partys oder was auch immer. Solche Dinge können dann nach dem Fastenbrechen oder beim Zuckerfest stattfinden. Da kann man wirklich tagelang feiern und sich mit Freunden treffen und alles nachholen. Aber Ramadan ist so eine Zeit, in der man ein bisschen runterschraubt und wirklich sich auf Glaubensfragen fokussieren sollte.
Sie haben sich, Frau Borjak, in Beiträgen auf Twitter darüber geärgert, wie klischeehaft in deutschen Medien über den Ramadan berichtet wird, dass das Fasten krank macht, gehört zu den Behauptungen, die Jahr für Jahr recycelt werden. Was fehlt Ihnen dann?
Ach, das fällt mir sehr viel. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. So viel fehlt mir. Das kann wirklich ein ganzes Buch füllen. Zu dem Punkt mit Krankheiten. Vielleicht können wir da am besten anknüpfen. Islamische Prinzipien sind eigentlich sehr oft ganz rational. Und es ist eigentlich auch verboten zu fasten für Menschen, die krank sind. Also die müssen gar nicht fasten. Oder Kinder müssen gar nicht fasten. Schwangere, Menschen, die verreisen, Menschen, die gerade irgendwie bestimmte Probleme im Leben haben, die ihnen das irgendwie schwerer machen würden, die müssen gar nicht fasten. Und es ist auch absolut keine Sünde, wenn Kinder oder Schwangere oder kranke Menschen nicht fasten. Und deshalb auch, wenn man merkt, dass man zum Beispiel angefangen hat zu fasten und dann kriegt man Bauchschmerzen oder sowas, das ist auch keine Sünde, das abzubrechen. Unsere eigenen Körper sind da immer die besten Messenger. Und wenn wir selbst merken, dass uns das Fasten zu viel wird, dann können wir abbrechen. Dann können wir später mal nachfasten oder auch gar nicht, wenn wir merken, dass das eine chronische Sache ist. Deshalb, also wenn man sich mit islamischen Prinzipien auskennt, da weiß man, dass diese ganzen Redereien von irgendwie, das macht krank und so weiter, keinen Sinn machen. Weil wenn es krank macht, in bestimmten einzelnen Fällen, dann hört man einfach auf zu fasten.
Heute Abend hat der muslimische Fastenmonat begonnen. Die Journalistin Melina Borjak hat dazu einiges erzählt. Dafür besten Dank und eine gute Zeit in Sarajevo.
Dankeschön, Ihnen auch eine in Berlin.
Der Oper Köln ist Birgit Meyer seit 2009 verbunden. Erst als Chefdramaturgin und Operndirektorin, seit der Spielzeit 2012-2013 leitet sie das Haus als Intendantin. Von der Nichtverlängerung ihres Vertrages erfuhr sie vor ein paar Monaten kurzfristig. Heute nun erklärte Kölns Oberbürgermeisterin, sie freue sich, dem Hauptausschuss einen Kandidaten für Meyers Nachfolge vorschlagen zu können, der aus ihrer Sicht hervorragend zu Köln passe. Es ist der Niederländer Hein Mulders. Noch leitet der 58-Jährige das Aalturm Musiktheater und die Philharmonie in Essen. Stefan Keim kommentiert die Ernennung von Hein Mulders.
Der Aufschrei war groß, als Ende letzten Jahres bekannt wurde, dass die Stadt Köln den Vertrag der Opernintendantin Birgit Meyer nicht verlängert. Sogar die deutschsprachige Opernkonferenz, die Leitungen der großen Musiktheater, protestierte in einem offenen Brief, bescheinigte der Intendantin eine gute Arbeit und fragte, wie ein Nachfolger in so kurzer Zeit überhaupt einen anspruchsvollen Spielplan zusammenstellen könne. Denn schon im Sommer 2022 wird nun in Köln gewechselt. 2 bis 3 Jahre Vorbereitungszeit sind im internationalen Operngeschäft normal, weil gute Leute durch längerfristige Verträge gebunden sind. Die Aufgabe ist nun bei Hein Mulders gelandet. Er leitet seit 8 Jahren das Alto Musiktheater und die Philharmonie in Essen. Vor allem in der Oper hat er keine Bäume ausgerissen. Vorher unter der Leitung von Stefan Scholtes galt Essen als eines der wichtigsten Musiktheater Deutschlands. Dann folgte ein jäher Absturz, auch beim Publikum. Inzwischen hat sich das Haus auf mittlerem Niveau stabilisiert und produziert gelegentlich einen Achtungserfolg. Eine künstlerische Handschrift, wie sie sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker von Mulders verspricht, ist in Essen nicht zu erkennen. Aber große kulturpolitische Kompetenz ist in Köln schon lange nicht mehr in Sicht. Man erinnere sich nur an das Debakel um die Ernennung des neuen Schauspieldirektors, der nach einem großen öffentlichen Aufschrei seine Bewerbung zurückzog. Die Ernennung von Hein Mulders passt ins Bild. Er ist ein sympathischer, offener Mensch, einer, mit dem man reden kann. Beim Essener Skandal um den zurückgetretenen Geschäftsführer Berger Bergmann im letzten Jahr blieb Mulders vorsichtig taktierend in Deckung. Er ist kein Uwe-Erik Laufenberg, mit dem die Kölner Oper die spannendste Zeit der letzten Jahrzehnte hatte, der aber auch oft und gern für Streit sorgte. In Köln gibt es mit François-Xavier Roth einen mit großen Machtbefugnissen ausgestatteten Generalmusikdirektor und eine ausgeprägte Neigung zum Intrigieren. Um Birgit Meyer gab es zuletzt eine Schlammschlacht mit anonymen E-Mails und zum Teil absurden persönlichen Vorwürfen. Wahrscheinlich war es gar nicht so leicht für die Headhunter, die bei der Besetzung solcher Positionen aktiv werden, überhaupt einen passenden Kandidaten zu finden. Hein Mulders muss nun erst einmal die Ersatzspielstätte weiterführen und den Umzug ins hoffentlich irgendwann sanierte Opernhaus schaffen. Wobei die Stadt gerade 14 Millionen Euro aus dem Sanierungskredit verzockt hat, weil sie das Geld bei der Pleitebank Greensill angelegt hatte. Doch das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ist es gerade kein Vergnügen, Opernintendant in Köln zu werden. Hein Mulders steht mit seiner ausgleichenden, ruhigen Art zwar nicht für künstlerisches Profil, aber wahrscheinlich muss die Oper Köln ohnehin erst einmal bescheidener denken. Wenn es in den nächsten Jahren nur auf der Bühne Mord und Totschlag gibt, scheint schon viel gewonnen.
Hein Mulders soll im Sommer seine Intendanz in Essen aufgeben und an die Oper Köln wechseln. Stefan Keim kommentierte die Entscheidung der Stadt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In London sind die British Academy Film Awards, die BAFTAs, verliehen worden, das Gegenstück zu den Oscars in Hollywood. Überschattet wurde die Verleihung durch den Tod von Prinz Philip, denn er war viele Jahre lang Schirmherr der BAFTA Awards. Wegen Corona fand die Verleihung ohne Publikum statt. Thomas Spickhofen.
Ein Roadmovie, das in Amerika spielt, ist der große Gewinner der britischen Filmpreise in diesem Jahr. Nomadland, Nomadenland von Chloe Zhao, einer amerikanischen Regisseurin mit chinesischen Wurzeln, erhält gleich 4 Auszeichnungen. Für den besten Film, die beste Regie, die beste Kameraarbeit und Frances McDormand als beste weibliche Hauptdarstellerin. Der BAFTA-Preis für den besten Hauptdarsteller geht an den 83 Jahre alten Anthony Hopkins, der in The Father einen demenzkranken alten Vater spielt.
In Belarus ist der Fernsehsender Euronews verboten worden. Das teilte das Informationsministerium in Minsk mit. Begründet wurde das Verbot damit, dass Euronews Werbung auf Englisch ausgestrahlt habe, die ins Russische oder Belarussische hätte übersetzt werden müssen. Die Nichtregierungsorganisation Viasna erklärte, das Verbot verschärfe die hoffnungslose Lage, in der sich unabhängige Medien in Belarus befänden. Im August war der belarussische Präsident Lukaschenko durch eine von Betrugsvorwürfen begleitete Wahl im Amt bestätigt worden. Es gab zahlreiche Proteste. Neben der Opposition werden auch unabhängige Medien in Belarus unterdrückt. Der Sänger Heino und die Düsseldorfer Tonhalle streiten um einen deutschen Liederabend. Das Konzerthaus hatte mitgeteilt, man störe sich an dem etwas tümelnden Untertitel, deswegen werde man diesen Abend nicht selbst bewerben. Die für Oktober geplante Veranstaltung könne aber natürlich stattfinden. Mittlerweile hat sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller in den Streit eingeschaltet. Er sehe in dem Plakat von Heino keinerlei nationalistische oder ähnliche Tendenzen und teile die Kritik daran nicht. Deshalb habe er mit dem Tonhallenintendanten besprochen, dass Heinos Tourneeplakat doch aufgehängt werde, sagte Keller. Heino erweckt inzwischen allerdings die Location zu wechseln. Sein Manager Helmut Werner sagte, welches absurde Gedankengut muss man haben, um sich am Wort Deutsch zu stören. Der Sänger habe sich in einem Interview 2019 sogar für ein Verbot der AfD ausgesprochen. Nach der unbeabsichtigten Verunstaltung eines etwa 400.000 Dollar teuren Acrylgemäldes des amerikanischen Graffiti-Künstlers John One bei einer Ausstellung in Seoul hat sich der Co-Organisator dagegen ausgesprochen, die Farbkleckse zu entfernen. Viele Menschen hätten in den sozialen Medien kommentiert, die Kleckse sähen wie ein Teil des Kunstwerks aus, sagte die Managerin des Ausstellers. Ein junges Paar hatte das etwa 7x2 Meter große Gemälde Ende März mit einigen Pinselstrichen in dem Glauben bekleckst, dass es sich um ein unfertiges Bild handle, an dem man mitwirken könne. Die Frage, ob das Gemälde restauriert werden soll, hängt nun anscheinend vom südkoreanischen Besitzer des Gemäldes ab. Denn der Künstler will nicht, dass das Paar dafür bezahlt.
Dressed to Thrill, das ist das Ausstellungsmotto und das ästhetische Programm der Modemacherin Claudia Skoda. Und so erklärt die inzwischen 77 Jahre alte Designerin, warum sie ihre legendäre Show im Hamburger Bahnhof 1988, als Berlin Kulturhauptstadt Europas war, Dressed to Thrill genannt hat.
Um zu stimulieren, also mehr oder weniger schon, provozieren, stimulieren, beides. Einfach ein Erlebnis zu schaffen, wo es im Grunde um Kleidung geht, aber ein bisschen mehr ein anderes, sagen wir mal, Live-Erlebnis bei einer Modenschau zu haben.
Ab morgen ist Claudia Skodas Schaffen erstmals in einer Einzelschau zu sehen. Und das nicht nur digital, was doch mal eine richtig gute Nachricht ist. Britta Bommert hat die Show im Berliner Kulturforum kuratiert. Wir haben am Abend miteinander gesprochen. Hallo, Frau Bommert.
Hallo, Frau Brinkmann.
Claudia Skoda ist Berlinerin. In den 70er Jahren hat sie die Kreuzberger Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Fabrik neu zu einem Hotspot gemacht. In ihrer Schneiderei, in ihren Strickräumen gingen Musikerinnen, Filmemacherinnen, Malerinnen und Kolleginnen aus der Modebranche ein und aus. Was fanden all diese Künstler so anziehend an den Entwürfen von Claudia Skoda und auch an ihrer Persönlichkeit?
Faszinierend war sicherlich, dass Claudia Skoda zu der Zeit, sie hat 1972 angefangen, sich mit Strickdesigns selbstständig zu machen, hat ab 1975 regelmäßig ihre aktuellen Entwürfe in Modenschauen in der Fabrik neu vorgeführt, gezeigt, zweimal im Jahr. Und das Strickdesign hat Claudia Skoda zu dieser Zeit neu erfunden. Also sie hat total feminine Entwürfe geschaffen, eng anliegend, oftmals in einer Stricktechnik, die eine hohe Transparenz zugelassen hat. Sie hat tiefe Ausschnitte gewählt für ihre Kleider, ja, hat den Frauenkörper in neuer Art und Weise im Strick zur Geltung gebracht. Und das hat sicherlich fasziniert. Als das Lurex-Garn aufkam, hat sie mit Lurex gestrickt und ihren Entwürfen den schillernden Glanz verliehen, für den sie auch oft bekannt ist. Und sie ist erwähnt in den zeitgenössischen Publikationen für ihre außergewöhnlichen Farbzusammenstellungen.
Claudia Skoda hatte ja auch prominente Kundschaft. Donna Summer, Cher, Tina Turner, David Bowie, Tangerine Dream und die Neon Babies gehörten dazu. Haben die geholfen, ihren Ruf international schneller zu verbreiten?
Claudia Skoda war natürlich in West-Berlin eine absolute Größe, aber eben auch international total gefragt und bekannt. Und die Kundinnen, die Sie gerade aufgezählt haben, die stammen natürlich aus unterschiedlichsten Dekaden, schwerpunktmäßig aus den 70er, 80er Jahren. Ich finde, dass ihr Kundenkreis dafür spricht, dass sie eben ja eine Art Geheimtipp waren. Die haben sicherlich jetzt nicht zur Verbreitung ihres Rufes unbedingt beigetragen, weil das Label Claudia Skoda war nicht offensiv irgendwo drauf gedruckt oder ersichtlich. Das musste man schon wissen, dass das ein Claudia Skoda-Entwurf ist. Aber ich denke, es war ein Geheimtipp und man wusste, dass diese Musikerinnen bei ihr einkaufen gegangen sind und ihre Sachen getragen haben und dass man das eben dann auch gerne wollte.
Die Modeschauen in der Fabriketage waren für die damalige Zeit in West-Berlin, in Deutschland Avantgarde. Der damals noch unbekannte Martin Kippenberger hat zum Beispiel für eine Show einen Fußboden mit rund 1300 Fotografien von sich gefertigt. War das Performancehafte ihrer Schauen das Neue, das andere Kollegen erst viel später eingesetzt haben?
Meines Erachtens ja. Und die Schauen in der Fabrik neu, die waren das eine. Schon da hat Claudia Skoda sich ein Thema gesetzt, von dem sie sich auch für ihre Kollektionen hat inspirieren lassen und entsprechend auch die Schauen dann gestaltet hat. Aber vor allen Dingen, als sie dann in den öffentlichen Raum gegangen ist, Räume angemietet hat, zum Beispiel im damaligen Ägyptischen Museum, heute Sammlung Schauff-Gerstenberg, in der Kongresshalle, im Martin-Gropius-Bau, im historischen Lichthof der TU oder eben im Hamburger Bahnhof, als sie an diesen Spielstätten ihre Schauen gezeigt hat, da kann man wirklich von ja, Gesamtkunstwerken sprechen, von Happenings, von Performances. Die waren ein Zusammenklang aus Modedesign, aus Licht, aus elektronischen Sounds, die Manuel Götsching gespielt hat live. Und die Models sind eben nicht nur ein Laufsteg auf und abgelaufen, sondern die haben tatsächlich performt, die haben dargestellt. Das beste Beispiel 1979, ihre Show Big Birds. Zu dieser Show hat Claudia Skoda die Models noch vormittags in den Zoologischen Garten geschickt, damit sie sich anschauen sollten, wie sich denn Vögel bewegen und halten. Und diese Bewegungen sollten dann die Models in diesem käfigartigen Setting dann wiedergeben.
Die lange berufliche Karriere der Modemacherin lässt sich sicherlich in viele Kapitel aufspalten. Welches, Frau Bommert, ist für Sie das Schillerndste?
Ja, das Schillerndste sind sicherlich ihre frühen Modeentwürfe, die wir in dem Kapitel Fabrik neu thematisieren, wo es eben tatsächlich um diese Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, dieses Künstlerkollektiv geht, die eben ja Leben und Arbeiten ineinander haben verweben lassen, aber deswegen eben am schillerndsten, weil es die Strickdesigns sind, die im wahrsten Sinne des Wortes eben schillern, weil sie eben viel Lurex-Garn aufweisen. Mit am spannendsten finde ich sicherlich das Kapitel zu ihren Modenschauen, zu diesen multimedialen Inszenierungen, aber auch das Thema, wo das Frauenbild, das Claudia Skoda verkörpert hat, für die Art Frauen, für die Claudia Skoda ihre Strickdesigns geschaffen haben, ist bestückt mit wunderbaren Fotoserien, unter anderem von Ulrike Ottinger oder Luciano Castelli. Und auch das Thema tatsächlich, das haben wir genannt, Mode und Bild, wo einige Beispiele präsentiert werden von Künstlerkolleginnen und Kollegen, die Claudia Skodas Arbeiten in ihrer eigenen Bildsprache nach ihrem eigenen ästhetischen Konzept eben in eine Fotoserie gefasst haben. Darunter Arbeiten von Silke Grossmann und Daniel Josefsson.
Ab dem 13. April bis Mitte Juli kann man im Berliner Kulturforum die erste Großausstellung für Claudia Skoda sehen. Britta Bommert hat uns das außergewöhnliche Talent der Modedesignerin beschrieben. Und wer sie selber hören möchte, hat am Dienstagmorgen dazu Gelegenheit. Denn Claudia Skoda ist zu Gast in unserer Sendung Im Gespräch. Das kann man natürlich auch online abrufen und egal wann hören. Künstlern wird es in Russland schwer gemacht, sich frei auszudrücken. Die politischen oder religiösen Gründe, die angeführt werden, um Musik, Bilder und Texte zu zensieren, wirken einfach nur konstruiert. Auch das ArtDoc-Festival steht seit seiner Gründung im Jahr 2007 unter Dauerbeobachtung und musste hinnehmen, dass immer wieder mal kurzfristig Filme aus dem Programm gestrichen wurden. Es ist das größte Dokumentarfilmfestival des Landes und russische Filme stehen klar im Fokus. Unsere Kollegin Sabine Adler kennt Russland bestens und verfolgt die dortigen kulturpolitischen Veränderungen seit langem und kontinuierlich. Schönen guten Abend, Frau Adler.
Guten Abend.
Die 14. ArtDoc-Ausgabe ist vom Dezember auf den April verschoben worden. Es kam zu Störmanövern in Kinosälen, aber auch zu Angriffen auf offener Straße. Was ist da passiert und gegen wen richten sich die Aggressionen?
Also man muss sagen, es ging in St. Petersburg sozusagen gleich in die Vollen. Da wurden zwei Kinosäle versiegelt, gesperrt, angeblich wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen. Da kam also tatsächlich die Polizei und hat an die Türen der Säle Siegel angebracht. Dann gab es eine zweite Spielstätte, die hat aus lauter Furcht am zweiten Tag erklärt, dass sie nicht mehr für Vorführungen zur Verfügung steht, denn sie wolle doch Provokationen vermeiden. Es handelt sich um das Lendog Filmstudio und man wolle vermeiden, dass das Studio als solches ganz und gar geschlossen wird. Also da hat die Einschüchterung sofort funktioniert. In Moskau, Sie haben es gesagt, gab es eine richtige handfeste Aggression. Da hat der Präsident und der Gründer vom ArtDoc-Fest, Vitali Mansky, einen Überfall erlebt. Sechs Männer sind ihm auf offener Straße entgegengekommen, haben ihn offenbar umkreist und mit einem Band oder Strick gewürgt. Gott sei Dank haben Passanten reagiert. Er hat sich selbst auch gewehrt und konnte deshalb aus der Situation relativ unbeschadet rauskommen. Was er verstanden hat, war, das waren offenbar Vertreter der tschetschenischen Diaspora. Und da ging es ganz konkret um einen Film. Es ging um den Film Silent Voice oder Tichy Golos, also Stille Stimme. Und das ist die Geschichte eines Mannes, der Tschetschene ist, der schwul ist und dessen Bruder ihm gedroht hat, ihn aufgrund seiner Homosexualität umzubringen. Das ist eine wahre Geschichte. Die läuft nicht als tschetschenischer Beitrag, Gott bewahre, will man dazu sagen, sondern als französischer Beitrag. Und ist sozusagen etwas ganz Unerhörtes aus Sicht der tschetschenischen Regierung dieser Teilrepublik, muss man sagen, Ramzan Kadyrov. Der ist ein bekanntermaßen ganz, ganz gnadenloser Verfolger von Schwulen und auch Lesben. Diese Menschen werden verfolgt, sie werden umgebracht, sie fliehen. Und jetzt, wenn ihre Befindlichkeiten sozusagen thematisiert werden sollen in einem Film, dann wird auch das verhindert.
Wie hat denn die Festivalleitung, namentlich Vitali Mansky, der selber Dokumentarfilmer ist und da angegriffen wurde, auf der Straße verletzt wurde, wie hat er darauf reagiert? Was ist passiert, nachdem er das überlebt hat, diese Attacke?
Seine Erschütterung war ihm deutlich anzumerken und das bezieht sich gar nicht so sehr auf das, was ihm selbst passiert ist, sondern eben tatsächlich, wie man auf diesen und auch auf andere Filme reagiert hat. Und er sagt, ausgerechnet dieser Film ist so überhaupt nicht publizistisch, offen politisch. Politisch ist er natürlich, aber es ist eigentlich ein sehr leiser Film, der tatsächlich auch die große Liebe dieses Tschetschenen zu seiner Heimat erzählt. Und er spricht da ganz wörtlich eben von zwei unterschiedlichen Kaukasusrepubliken. Das eine Tschetschenien, was so hart und gnadenlos ist, und das andere, was so gefühlvoll und sehr sensibel solche Geschichten eben auch aufgreift und erzählt. Ja, wie hat er offiziell reagiert? Wie hat die Organisation überhaupt des Festivals reagiert? Sie hat sich sozusagen ergeben. Sie wollte nicht riskieren, dass noch etwas Schlimmes passiert, auch in Bezug auf Zuschauer natürlich. Und hat den Film dann aus dem Programm genommen. Und ich möchte auch den Blick noch auf einen anderen Film werfen. Da geht es auch noch mal um Tschetschenien. Und da um einen Konflikt, der vor 2 Jahren es nicht in die deutschen Medien so großartig geschafft hat, aber in Russland hat man da sehr wohl hingeguckt. Das war ein Konflikt zwischen Inguschetien und Tschetschenien. Das sind 2 Nachbarrepubliken, Kaukasusrepubliken. Und in dem Fall ging es darum, dass von Tschetschenien aus Raketen auf Inguschetien abgefeuert worden sind. Und damit die Forderung verbunden wurde, tretet euer Territorium an uns ab, an Tschetschenien ab. Und man muss dazu wissen, das war früher mal eine gemeinsame Kaukasusrepublik, eine bestimmte Zeit lang, dann wurden sie wieder getrennt. Und da gibt es durchaus ganz, ganz schnell anzuheizende Gefühle. Kurzum, dieser Film, der war im Dezember, als das Festival eigentlich stattfinden sollte, durchaus noch auf dem Programm. Dann hat sich mittlerweile die Gesetzgebung geändert. Der Film hat im neuen Jahr versucht, eine Lizenz für die Kinos zu bekommen in Russland. Und diese Genehmigung, dort gezeigt zu werden, wurde diesem Film verwehrt mit der Begründung, da würden extremistische Inhalte verbreitet werden. Und da sieht man also wieder die nächste Willkür. Also Filmemacher, Künstler in Russland haben es echt schwer.
Muss man die Vorgänge, die Sie beschreiben, letztlich als Kampagne der Regierung gegen die Festivalmacher werten?
So wird es gewertet von der Festivalleitung. Vitali Mansky sagt ganz klar, das ist alles orchestriert aus einer Hand. Und er sagt, es gibt zumindest doch eindeutig eine ganz bestimmte Gruppierung, die am Ende ein Gesicht hat. Dieses Gesicht, das können wir uns vorstellen, wer es ist, er nennt es nicht.
Das größte und wichtigste russische Dokumentarfilmfestival Artdoc musste wieder einmal Störmanöver ertragen und abwehren. Der Regisseur und Gründer des Festivals wurde auf offener Straße geschlagen, weil Filme, die er ins Programm nimmt, angeblich Schmutz auf Russland werfen. Sabine Adler hat darüber berichtet. Ihnen vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ist ein Grundrecht auf Wahrheit sinnvoll? Was ist Doxing und was hat das mit der Stasi zu tun? Fragen über Fragen in den Feuilletons vom Dienstag. Die größte Aufarbeitungseinrichtung der Welt, so Hubertus Knabe in der Neuen Zürcher Zeitung, wird am 17. Juni Geschichte sein. Der Historiker meint die Stasi-Unterlagenbehörde. Die Dokumente werden nämlich in das Bundesarchiv überführt. Die wohl wichtigsten Unterlagen, Millionen von der Stasi eigenhändig zerrissene Dokumente, würden allerdings weiter in über 15.000 Säcken verstauben. Knabe hat einen guten Einblick in die Stasi-Unterlagenbehörde. Denn bevor er Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen wurde, war Knabe Mitarbeiter der Behörde, die nach ihrem damaligen Leiter und dem späteren Bundespräsidenten Joachim Gauck benannt war. Deshalb kann Hubertus Knabe vom 2. Januar 1992 berichten, als zum ersten Mal ehemalige Dissidenten ihre Stasi-Akten einsahen. Irgendwann stand der Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich auf und verkündete mit bleichem Gesicht, dass sein vermeintlich oppositioneller Bruder unter dem Decknamen Schäfer für die Stasi gearbeitet habe, erinnert sich Knabe in seinem Nachruf auf die Stasi-Unterlagenbehörde. Die habe bisher mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Vielleicht könnte man dann mit einem Teil des bald eingesparten Geldes die Mittel für Polizeischutz aufstocken und sie dann auch einsetzen, wenn Schutz wirklich gebraucht wird. Zum Beispiel von Jasmina Kuhnke. Die schwarze Comedy-Autorin schreibt bei Twitter über Rassismus, Antifaschismus und Feminismus. Im Februar, berichtet Carolina Schwarz nun in der Taz, sei Kuhnke rassistisch gedoxt worden. Gewas? Doxing, von Englisch Dox für Dokumente, meint, dass jemand Daten zu einer Person zusammenträgt und sie in böser Absicht im Internet veröffentlicht. Im Fall von Jasmina Kuhnke ihre Adresse und außerdem ein Video von ihrem Haus. Gleichzeitig, so Carolina Schwarz, sei dazu aufgerufen worden, Jasmina zu massakrieren. Anstatt ernsthaft zu erwägen, Kuhnke und ihre Familie unter Schutz zu stellen, habe ihr die Polizei geraten, sich von Twitter abzumelden. Sie sagen damit, wenn du still bist, passiert dir nichts, wird die Comedy-Autorin in dem Taz-Artikel zitiert. Doch das ist nicht die Lebensrealität von Diskriminierten. Kuhnke ist deshalb mit ihrer Familie umgezogen, um sich wieder sicher zu fühlen. Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbietet Diskriminierungen etwa aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts. Der Strafverteidiger und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach will diese Charta nun um 6 Grundrechte erweitern, wie er in seinem neuen Buch »Jeder Mensch« darlegt. Johann Schlömann von der Süddeutschen Zeitung ist da skeptisch. Die EU interessiere leider kaum noch jemanden, außer ein paar engagierte Eliten. Auch verstört Schlömann von Schirachs Artikel 4. Wahrheit. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Schlömanns Kommentar dazu? Wie bitte? Man versteht ja das europäische Trump-Trauma. Aber wenn zum Beispiel Armin Laschet sagt, NRW setzt die Notbremse konsequent durch, sollen wir dann vor einen europäischen Wahrheitsgerichtshof ziehen? Meinetwegen, solange die Gerichtsverhandlung draußen stattfindet, würde wohl Hans Zippert sagen. Denn der Satiriker hat sich für die Welt zu Herzen genommen, dass laut führenden Aerosolforschern die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, nicht draußen, sondern drinnen lauert. Vordringlich wäre also keine Ausgangs-, sondern eine Eingangssperre, Volker Zippert. Die Menschen müssen raus, aber dürfen nach 21 Uhr nicht mehr rein.
Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.